Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis.
Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ihr hört Licht ins Dunkel, euren Podcast, wenn es um Cold Cases und um ungeklärte Vermisstenfälle geht. Die Infos gibt's hier aus erster Hand. Genau dafür spreche ich mit den zuständigen Polizeidienststellen. Heißt also mit den zuständigen Mordermittlerinnen und Mordermittlern oder eben mit deren Pressestellen. Damit ist dann eben auch sichergestellt, dass ihr zu den einzelnen Fällen immer die aktuellsten Infos kriegt. Heute geht es nochmal um den vermissten Fall Silvia und Miriam Schulze, deutschlandweit wahrscheinlich besser bekannt als der Fall der Familie Schulze aus Drage. Wo Drage genau liegt, wie sich das Verschwinden der Familie, zu der natürlich auch Vater Marco Schulze gehört, damals aus polizeilicher Sicht entwickelt hat und welche Maßnahmen in den ersten Tagen und Wochen getroffen worden sind. Darüber haben wir in Teil 1 mit Polizeihauptkommissar Jan Krüger gesprochen. Heute geht's um die Entwicklung nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY im August 2015 und um natürlich den aktuellen Ermittlungsstand. Vorher habe ich noch ein paar Reaktionen von euch rausgesucht. Die erste kommt von Tabea, die hat mir über Insta geschrieben, ich zitiere: Hey Mike, in dieser Woche wieder ein richtig gruseliger Fall. Hatte ich vorher noch nichts von gehört. Ich habe danach mal im Netz ein bisschen gesucht. Wirklich heftig, wenn ich mir vorstelle, dass der Vater das Ganze offensichtlich vorher geplant und inszeniert hat. Was bitte geht in so einem Menschen vor? Was muss passieren, dass ein Vater nicht nur seine Frau, sondern auch seine 12-jährige Tochter umbringt und seinen Selbstmord dann anschließend so inszeniert? Das macht mich einfach fassungslos. Danke, dass du auch diesen Fall aufgreifst und ich hoffe wirklich, dass auch hier noch Licht ins Dunkel kommt. Zitat Ende. Tarek hat mir eine Mail geschrieben an post@lichtinsdunkel-podcast.de. Auch hier zitiere ich: Hey Mike, es gibt zwei Dinge, die mich an diesem Fall ganz besonders stören. Das eine ist, dass die Polizei die Mutter und die Tochter immer noch nicht gefunden hat. Das finde ich gerade für die Angehörigen ganz besonders traurig. Und das andere ist, dass es so viele wirre Gerüchte und Spekulationen um diesen Fall gibt. Die Polizei hat, soweit ich weiß, schnell eine Soko gegründet und war wohl von Anfang an diesem Fall dran. Ich verstehe also nicht, wie man die Ermittlungsergebnisse in Frage stellt, auch wenn es wohl immer wieder Probleme gegeben hat. Ich bin mir sicher, dass die Polizei wahrscheinlich auch in diesem Fall mehr Informationen hat, als sie an die Öffentlichkeit rausgibt. Lieben Gruß und vielen Dank für deinen Podcast, Tarek. Zitat Ende. Und damit steigen wir jetzt ein in den aktuellen Ermittlungsstand. Am 12. August 2015, also keine zwei Wochen nachdem Taucher die Leiche von Marco Schulze bei Lauenburg in Schleswig-Holstein aus der Elbe gezogen haben, ist der Fall Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst. Michael Düker, der damalige Leiter der Soko Schulze, stellt den Fall vor und bittet erstmals um Hinweise. Rund 40 davon bekommt die Polizei im Landkreis Harburg dann auch, unter anderem einen, dem die Ermittler heute eine sehr, sehr große Bedeutung beimessen. Der führt die Sonderkommission von Michael Düker an den Mühlenteich in Holmseppensen. Die Gegend kennen wir schon aus dem Mordfall Gitterschnieder. Holmseppensen ist der größte Stadtteil von Buchholz in der Nordheide und das wiederum liegt Luftlinie rund 30 Kilometer von Drage entfernt. Mit dem Auto sind es knapp 40 Kilometer. Die Zeit, die man braucht, um von einem Ort zum anderen zu kommen, wird hier hinterher auch nochmal wichtig. Von daher habe ich auch das nochmal ganz genau angeschaut. Es sind knapp 40 Minuten, wenn man über die A1 und die A39 fährt. Über die Landstraßen sind es 45 bis 50 Minuten. Und dieser besagte Mühlenteich bekommt im Fall Schulze dann plötzlich eine ganz besondere Rolle, sagt Polizeihauptkommissar Jan Krüger, der Pressesprecher der Polizeiinspektion Harburg.
Ja, der Mühlenteich in Holmseppensen bei Buchholz in der Nordheide, der spielt nach unserer Einschätzung schon eine große Rolle. Tatsächlich gibt es eine Zeugin, die dort am Tag des Verschwindens, also am 22.07.2015 am späten Nachmittag, von ihrer Hofeinfahrt aus eine Familie, deren Beschreibung sehr genau auf die Familie Schulze passt, gesehen hat, wie sie zu Fuß von dieser Straße in Richtung des Mühlenteichs, das ist ein zu der Zeit ein beliebter Wander- und Spazierweg gewesen, gegangen sind. Sie hat im Vorbeigehen auch Gesprächsfetzen vernommen, in denen die Tochter gesagt hat, ich dachte, wir wollen hier jemanden besuchen und jetzt gehen wir hier spazieren. Und hat wenige Minuten später, als sie sich selber in ihrem Garten auf die Terrasse begeben hat, lautes Schreien einer Frau und eines Mädchens vernommen und anschließend drei Geräusche, wie sie beschrieb, wie das Zerplatzen von Luftballons.
Diese Knallgeräusche, dieses vermeintliche Zerplatzen von Luftballons, da ist sich die Polizei heute sehr sicher, dürften Schüsse gewesen sein.
Das ist nach allem, was wir im Moment an Fakten haben und an Beschreibung von Zeugen, höchstwahrscheinlich, dass im Bereich des Seppenser Mühlenteiches Mutter und Tochter zu Tode gekommen sind, ja.
Diesen Hinweis, dass sich die Familie Schulze aller Wahrscheinlichkeit nach am Abend des 22. Juli dort am Seppenser Mühlenteich aufgehalten hat, hätte die Polizei schon früher haben können, sagt Krüger.
Diese Beobachtung hat die Frau schon sehr zeitnah, allerdings anonym mitgeteilt, zu einem Zeitpunkt, wo sich die Suchmaßnahmen ausschließlich auf Drage fokussierten und wo auch tatsächlich eine Verbindung in Richtung Holm-Seppensen noch überhaupt nicht bestand. Erst mit der Ausstrahlung in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und der erneuten Darstellung des Falls hat die Frau dann nochmal telefonisch Kontakt aufgenommen und eben auch weitere Beschreibungen beigefügt, sodass wir dann auch den Bezug herstellen konnten, der es plausibel macht, warum Marco vielleicht seine Familie in Richtung Holm-Seppensen gelockt hat. Sie hat dann auch weitere Details nennen können, die es auch plausibel machen, warum Marco seine Familie in Richtung Holm-Seppensen gebracht hat an diesem Tag, weil es nämlich dort verwandtschaftliche Bezüge gibt, sodass wir dann natürlich mit großer Energie diesen Bereich in den Fokus genommen haben.
Mit diesen verwandtschaftlichen Bezügen, die Jan Krüger hier gerade angesprochen hat, ist die älteste Tochter von Silvia Schulze gemeint. Die hat zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Mühlenteichs gewohnt und war im Juli 2015 hochschwanger. Und an dieser Stelle erinnern wir uns dann nochmal an die Situation, in der Silvia Schulze zum letzten Mal mit Sicherheit lebend gesehen wird, als sie ihre Supermarktfiliale am 22. Juli vorzeitig verlässt, weil ihr Mann sie gebeten hat, nach Hause zu kommen, einfach weil es der Tochter schlecht gehe.
Die Annahme der Zeugen war natürlich, dass es um die Tochter Miriam geht, die eben auch immer noch als vermisst gilt. Die weiteren Ermittlungen haben uns dann ja zu noch weiteren Orten geführt und in der Rückschau mag es sein, dass es gar nicht bei dem Anruf um die jüngere Tochter ging, sondern vielleicht um die ältere Tochter von Silvia aus vorherangegangener Ehe, die zu diesem Zeitpunkt schwanger war. Denn natürlich stellt sich die Frage, wenn die Tochter nicht in der Schule ist, weil sie schon krank ist, die Frau dann nach Hause gebeten wird, weil es ihr noch schlechter ginge, warum dann möglicherweise zwei Stunden später ein Spaziergang stattgefunden haben könnte, von dem wir ja dann erst später erfahren haben. Das ist aber letztendlich jetzt auch nur eine Abwägung, was wahrscheinlich gewesen sein könnte. In der Summe bleibt über, dass an diesem Tag des Verschwindens, also am 22.07.2015, Marco seine Frau veranlasst hat, früher nach Hause zu kommen und es eben der Tochter schlecht gehe.
Das würde in der Gesamtschau dann aber Sinn ergeben. So hätte Marco Schulze seine Frau und seine Tochter nach Holm-Seppensen fahren können, ohne dass sie möglicherweise misstrauisch werden. Dass sich die Anwohnerin des Mühlenteichs nicht irrt, da ist sich die Polizei auf jeden Fall sehr, sehr sicher.
Das konnte die Zeugin sehr gut daran festmachen, dass sie sich an andere Begebenheiten an diesem Tag erinnerte und unter anderem daran, wann welche Mülltonnen an die Straße gestellt werden.
Das alles bringt die Polizeiinspektion Harburg jedenfalls auf ein mögliches Szenario, das sich eben so abgespielt haben könnte, aber das sich so nicht zwingend abgespielt haben muss.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Marco Tage zuvor möglicherweise den Entschluss gefasst hat, seine Familie auszulöschen, dann wird er sich möglicherweise Gedanken gemacht haben, wo und wie er das Ganze anstellt. Und dann ist eben eine Variante die, dass dieser vermeintliche Besuch von Verwandten dort in der Nähe der Vorwand war, um dort in diesem Bereich, der gänzlich außerhalb des familiären Einzugsbereiches liegt, seine Frau und seine Tochter zu töten. Ob er sie dort getötet und auch letztendlich vergraben hat oder ob er sie getötet hat und möglicherweise im Schutz der Dunkelheit später wiedergekommen ist, um sie an einen gänzlich anderen Ort zu verbringen, das können wir im Moment immer noch nicht nachvollziehen, weil dafür schlichtweg keine Spuren vorliegen und die Suchmaßnahmen ja auch nichts weiteres ergeben haben. Aber jede Suchmaßnahme endet ja an irgendeiner Stelle. Irgendwo werden Suchradien oder Suchtiefen festgelegt und wenn die Leichen außerhalb dieser Radien sind, dann werden sie natürlich bei dieser Suche nicht gefunden. Oder wenn der Ort des Tötens nicht der Ort des Ablegens ist, dann sind dort natürlich auch entsprechend keine weiteren Spuren zu vermuten.
Nachdem dieser Hinweis der Zeugin bei der Polizei eingeht, starten die Ermittler eine groß angelegte Suche am und im Mühlenteich. Der komplette Teich wird quasi einmal auf den Kopf gestellt, dort findet sich aber nichts Tatrelevantes.
Das können wir heute sagen, zumal der Teich sehr intensiv abgesucht worden ist. Es waren dort mehrere Taucher, die tatsächlich händisch tastend alle möglichen Bereiche abgesucht haben. Wir haben mit einem Sonarboot, ich glaube 17 sogenannte Auffälligkeiten feststellen lassen. Das heißt, irgendwelche Erhebungen vom Grund, angefangen von einem Ziegelstein über Baumstümpfe und Wurzeln bis hin zu einem Tresor, der gefunden wurde, der natürlich gar nichts mit der Sache zu tun hat. All diese Auffälligkeiten sind in der Folge von den Tauchern auch überprüft worden, sodass man ausschließen konnte, dass sich irgendwas in dem Gewässer befindet, was wir nicht tatsächlich gesehen haben, sprich Leichen. Und dazu muss man ja sagen, dass auch ein Verbringen der Leichen in diesen Teich von einem enormen Entdeckungsrisiko gezeichnet gewesen wäre, denn der Teich ist rundherum zugänglich gewesen zu dieser Zeit, wo also Spaziergänger aus jeder Deckung hätten beobachten können, dass sich jemand auf dem Wasser bewegt, um da irgendwie Körper in die Mitte des Teiches zu bringen und da möglicherweise beschwert zu versenken. Und das hätte ja auch bedeutet, dass er sich selber hätte erheblich verschmutzen müssen. Und das hätten wir sicherlich dann auch an einem der Fahrzeuge feststellen können.
Mit welchem Auto die Schulzes am 22. Juli 2015 dorthin gefahren sind, ist unklar.
Letztendlich konnten logischerweise beide Fahrzeuge von beiden genutzt werden. Und welches Fahrzeug möglicherweise dann eben unweit des Mühlenteiches abgestellt worden ist, um dahin zu kommen und wieder wegzukommen, dazu haben wir keinerlei Anhaltspunkte.
In beiden Autos, die der Familie gehören, werden später dann aber keine Spuren gefunden.
Die Autos sind natürlich untersucht worden. Die Autos befanden sich ja an der Wohnanschrift am Tage der vermissten Anzeige und sind entsprechend untersucht worden, haben uns aber auch keine Spuren geliefert, die das belegen oder auch widerlegen.
Das Szenario, dem die Ermittler hier nachgehen, ist folgendes. Marco Schulze könnte am späten Abend nochmal zum Mühlenteich hingefahren sein, um seine tote Frau und seine tote Tochter von einem möglichen Tatort abzutransportieren. Dass in den Autos der Familie keine Spuren gefunden werden, die das bestätigen, schließt dieses Szenario aus Sicht der Polizei nicht aus, sagt Krüger.
Und auch wenn wir in den Autos der Familie nichts gefunden haben, schließt das ja auch nicht aus, dass Marco Zugriff auf andere Fahrzeuge hatte. Denn er hat ja auf dem einen oder anderen Hof ausgeholfen, sodass natürlich auch, wenn es denn so war, ein Transport der Leichen durchaus mit einem anderen Fahrzeug hätte passieren können.
Das muss aber, wie gesagt, nicht so gewesen sein. Außerdem ist das nur eine Hypothese, der die Polizei in diesem Fall nachgeht. Rund um den Mühlenteich vermuten die Ermittler die Leichen von Silvia und Miriam Schulze jedenfalls nicht.
Es haben dort umfangreiche Suchmaßnahmen stattgefunden, um diesen Seppenser Mühlenteich herum. Es ist da eine Waldlage, die abgesucht wurde. Wir haben auch den Teich selber intensiv abgesucht mit einem Sonarboot, mit Tauchern, mit Leichenspürhunden. Und was für uns am wichtigsten ist, um zu sagen, der Teich spielt eine große Rolle. Wir waren auch mit Personenspürhunden vor Ort und haben Geruchsproben der drei dort eingesetzt. Von dem Punkt aus, wo die Zeugin die Familie gesehen haben will. Und dabei ist festgestellt worden, dass die Spuren aller drei von der Kreuzung über diesen Pfad auf den Spazierweg führen. Allerdings die Spuren von Mutter und Tochter nach einem Gutteil des Weges enden. Und nur die Spur von Marco weiter um den Teich herumführt, wieder zur Straße zurück.
Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde alleine diese Vorstellung verdammt gruselig, zumal die Polizei eben sagt, das muss sich so abgespielt haben.
Das haben wir mit mehreren Hunden und mit mehreren jeweils frischen und unabhängigen Geruchsproben deckungsgleich feststellen können, was für uns den Schluss zulässt, dass die drei dort entlang gegangen sind und Mutter und Tochter dort in irgendwelcher Form zu Tode gekommen sind und nur Marco den Weg fortgesetzt hat, denn die Personenspürhunde arbeiten so, dass sie tatsächlich nur den Geruch wahrnehmen und nachvollziehen können von Menschen, die eben leben und dabei entsprechend Teilchen verlieren, aber mit dem Tode diese Eigenschaft sehr schnell endet, sodass dann eben auch die Fährte endet.
Dann stellt sich halt noch die Frage, was mit Miriam und Silvia Schulze direkt nach der Tat passiert ist. Natürlich immer vorausgesetzt, dass sich dieses Mordszenario am Mühlenteich tatsächlich so auch zugetragen hat. Die Polizei ist sich relativ sicher, dass Marco Schulze das wohl auch nicht dem Zufall überlassen hat.
Zumal die ganze Tat mit Sicherheit nicht im Affekt geschehen ist, sondern eben einiger Vorbereitung bedurfte. Wir haben vorhin über den Suizid gesprochen, zu dem er sich auch sicherlich umfangreiche Gedanken gemacht hat im Vorwege. Und so ist es natürlich auch denkbar, dass er bei dem Entschluss, seine Frau und seine Tochter dort umzubringen, sich auch Gedanken gemacht hat, möglicherweise dort schon eine Verbringung vorzubereiten. Aber nochmal, Spuren, die das belegen, haben wir nicht. Das sind alles Rückschlüsse aus dem, was wir zusammengetragen haben und sind eben nur Annahmen.
Das Zeitfenster, in dem Marco Schulze nicht zu Hause war, ich hatte das ja beim letzten Mal kurz angesprochen, beträgt knapp 2,5 Stunden. Das reicht also gerade so, um von Drage nach Holmseppensen und zurückzufahren. Je nach Verkehrslage wäre Marco Schulze also an diesem Mittwochnachmittag maximal 1 Stunde und 10 Minuten für den Spaziergang geblieben. In dieser Zeit hätte er dann unter anderem den Doppelmord begehen und zumindest dafür sorgen müssen, dass niemand die Leichen von Miriam und Silvia findet.
Das Zeitfenster ergibt sich eben tatsächlich aus Telefonaten, die geführt wurden vorher und hinterher, sodass wir auf diese 2,5 Stunden ungefähr kommen, die es tatsächlich möglich machen, zum Teich zu fahren, dort einige Minuten zugegen zu sein und dann wieder zurückzufahren, um eben das nächste Telefonat wieder von zu Hause zu führen. Aber tatsächlich ist dann die Frage der Verbringung der Leichen noch zu stellen und da ist es eben nicht ausgeschlossen, wenn sie nicht vor Ort geblieben sind, dass sie möglicherweise nur erstmal versteckt worden sind in aller Eile, um dann möglicherweise nachts nochmal wiederzukommen. Denn das ist tatsächlich nicht nachvollziehbar, ob er sich in der Nacht noch irgendwo bewegt hat. Dazu gibt es keinerlei Zeugenaussagen, sodass auch das nicht ausgeschlossen ist.
Das besagte Zeitfenster öffnet sich am 22. Juli in etwa gegen 17 Uhr. Kurz vorher war Silvia Schulze nach Hause gekommen und ihr Handy hatte sich mit dem WLAN-Netz der Schulzes verbunden. Was in den nächsten 2,5 Stunden passiert, kann die Polizei nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Gegen 19.30 Uhr ist Marco Schulze dann aber wieder zu Hause und telefoniert von dort aus mit Miriams Großvater. Um zu ermitteln, wer wann wo gewesen ist, erhebt die Polizei im Nachhinein natürlich auch die Funkzellendaten der drei Handys und daraus ergibt sich folgendes Bild.
Die sogenannten Funkzellendaten um die Wohnanschrift herum sind im Zuge der Ermittlungen erhoben worden, um einfach zu gucken, wann die uns bekannten Nummern dort nochmal eingebucht waren oder auch nicht. Die sicherlich auch interessanten Daten um den Bereich Holmseppensen sind natürlich durch den zeitlichen Verzug, denn die Suchmaßnahmen dort konnten ja erst nach dem erneuten Hinweis einige Wochen später beginnen, nicht mehr erhoben worden, weil sie schlichtweg nicht mehr vorliegen bei den Providern. Wir konnten daraus in Teilen erkennen, wann zum Beispiel Marco am Mittwochnachmittag nochmal das Haus verlassen hat, um Zigaretten zu kaufen, was eben auch durch den zweiten Zeugen bestätigt wurde, oder wann vermutlich Silvia das Haus erreicht hat. Tatsächlich waren aber dann im Laufe des Nachmittags und spätestens am Abend gegen kurz vor 9 das Handy von Marco als letztes aus, sodass weitere Rückschlüsse daraus nicht möglich sind.
Das heißt also, Sylvia Schulze wird am Mittwoch, den 22. Juli, zum letzten Mal lebend gesehen, als sie ihren Arbeitsplatz in Geesthacht verlässt. Gegen 16.50 Uhr kommt sie laut Funkzellenauswertung zu Hause an. Marco Schulze wird ein paar Minuten vorher zum letzten Mal gesehen, als er sich ein paar Straßen weiter Zigaretten an einem Automaten holt. Dabei wird er von einem Bekannten gesehen. Und Miriam Schulze wird am selben Tag zuletzt gegen 16 Uhr in etwa auf einem Reiterhof in Mova gesehen. Das sind laut Polizei die letzten wirklich bestätigten Sichtungen der drei. Bei der Zeugin, die die Familie dann später am Nachmittag am Mühlenteich in Holmseppensen gesehen haben will, können sich die Ermittler nicht hundertprozentig sicher sein, sagt Jan Krüger.
Also höchstwahrscheinlich ist die letzte Sichtung tatsächlich die der Zeugin, die die drei gemeinsam am späten Nachmittag des 22.07. am Seppenser Mühlenteich gesehen hat. Wenngleich sie natürlich nur beschreiben konnte, dass dort eben ein Pärchen mit jüngerer Tochter unterwegs war, die den dreien sehr ähnlich sah. Wir in der weiteren Folge ja auch entsprechende Spuren durch Personenspürhunde dort festgestellt haben, die aber theoretisch auch zu einem anderen Tageszeitpunkt entstanden sein konnten.
Am Tag vorher, also am vorletzten Schultag vor den Sommerferien, sind Sylvia, Marco und Miriam Schulze zu dritt auf einem anderen Reiterhof. Hier hat Marco einen Aushilfsjob und wird auch immer mal wieder von Miriam begleitet. Sie reitet dort nämlich auch mit einer Freundin. Von diesem Reiterhof in Drennhausen, übrigens auch ein Ortsteil von Drage, erfährt die Polizei unmittelbar nach dem Verschwinden der Familie. Vom Reiterhof in Mova weiß die Polizei, wie gesagt, bis 2018 nichts.
Im Jahr 2018 haben wir dann über Einträge in sozialen Medien einen Hinweis bekommen auf einen Reiterhof in Mova, haben dort Kontakt mit der Betreiberin aufgenommen. Ja, und wie sich herausstellte, war das der Hof, auf dem Miriam vor dem Verschwinden geritten ist und tatsächlich wohl auch am Tag des Verschwindens nochmal da gewesen ist. Die Betreiberin hat ausgesagt, dass Miriam mit ihrem Vater zusammen am Tag der Zeugnisausgabe, also am 22.07.2015 dort war, eine Reitstunde hatte und dann beide auch mitgeteilt haben, dass sie mit dem Reiten erstmal aufhören müsse. Diese Information hat uns leider erst so spät erreicht, weil zum einen zum Zeitpunkt des Verschwindens, als wir planmäßig die umliegenden Reiterhöfe recherchiert und abgefragt haben, dieser Hof nicht dabei war, denn er ist unmittelbar in diesen Tagen von einem Betreiber zum anderen gewechselt und war schlichtweg im Internet auch so nicht auffindbar. Die Betreiberin selber hat angegeben, seinerzeit eine E-Mail an die Polizei geschickt zu haben mit einem Hinweis, möglicherweise aber auch an eine andere Dienststelle. Und diese E-Mail ist bei uns niemals angekommen, sodass tatsächlich erst 3 Jahre später durch diese Einträge im Internet die Spur dorthin entstand. Die Angaben sind durchaus plausibel, denn Miriam ist immer mittwochs geritten und gerade die Verknüpfung mit diesem Tag der Zeugnisausgabe ist natürlich auch ein besonderes zeitliches Merkmal, sodass es durchaus hinkommen kann, dass Miriam und ihr Vater an dem Tag dort in den frühen Nachmittagsstunden noch waren und dann entsprechend dort eine Reitstunde absolviert haben. Das bringt allerdings auch unseren sonstigen konstruierten Zeitablauf nicht durcheinander, denn diese Lücke ist da gewesen und kann durchaus durch diese Reitstunde gefüllt worden sein.
Im Hörspiel Drage Dimensionen des Verschwindens kommt außerdem eine ehemalige Lehrerin von Miriam Schulze zu Wort. Sie will Marco Schulze am Morgen des Zeugnistags, so gegen 10 Uhr noch im Auto begegnet sein. Er soll ihr da entgegengekommen sein. Dieser Ort der Sichtung ist unweit vom Reiterhof in Mova. Mit der Polizei hat diese Lehrerin allerdings offenbar nie gesprochen.
Also diese Aussage ist mir konkret nicht bekannt. Aber es ist theoretisch nicht ausgeschlossen, denn er hat sich ja auch im Laufe des Tages bewegt. Ich hatte gerade gesagt, er hat am Nachmittag auch noch Zigaretten gekauft. Dabei ist er von einem Zeugen gesehen worden. Und letztendlich, wenn wir denn an das denken, was uns am wahrscheinlichsten erscheint, sind ja alle drei auch dann zusammen am späten Nachmittag eben in Holmseppensen beobachtet worden beim Spaziergang.
Aus Sicht der Polizei würde diese Begegnung aber nichts ändern. Im Frühjahr 2021 ist der Fall der Familie Schulze dann nochmal groß in den Medien. Damals wird nämlich am Elbstrand in Drage ein Kieferknochen gefunden. Es wird also darüber spekuliert, ob es sich dabei möglicherweise um die sterblichen Überreste von Silvia oder Miriam Schulze handelt.
Wie letztendlich in den ganzen Jahren immer wieder Hinweise bei uns eingegangen sind, die vereinzelt ja auch zu polizeilichen Absuchen oder anderen Maßnahmen geführt haben, die dann sofort mediale Beachtung gefunden haben, hat natürlich auch dieser Knochenfund entsprechende mediale Beachtung gefunden. Das Ganze ist einige Kilometer flussaufwärts von Drage aus gesehen. Letztendlich lag im August 2021 dann das Ergebnis vor, dass die Knochen schon 2800 Jahre alt sind und folglich überhaupt nichts mit unserem Fall zu tun haben können.
Es gibt in diesem Fall auch etliche Gerüchte und teilweise auch recht wilde Spekulationen. Über ein paar davon habe ich mit Jan Krüger gesprochen. Fangen wir an mit den vermeintlichen Eheproblemen. Dazu gibt es entsprechende Mutmaßungen, denen auch die Polizei nachgegangen ist, sagt Krüger. Schon alleine, weil eben eine mögliche Trennung selbstverständlich ein Motiv für die Tat wäre.
Wir haben diese Gerüchte natürlich auch gehört, also von ich habe gehört das bis hin zu da soll ja, also das ist immer schwer zu greifen natürlich, das ist eben Hörensagen. Manche Leute machen sich ihren Reim auf das, was sie gehört haben oder was sie selber erlebt haben. Wir haben auch gehört, dass es Beziehungsschwierigkeiten gegeben haben soll, die dann aber durch Silvia selbst schon wieder relativiert worden sind in der Folge. Das ist schwer greifbar und eben auch nicht durch irgendwelche Fakten zu belegen, sodass wir das tatsächlich nicht weiter feststellen können, ob da nun irgendwie eine wirklich handfeste Krise bestanden hat oder auch nicht. Aber alles, was wir eben belastbar rausbekommen konnten, hat das so nicht abgebildet.
Im Hörspiel Drage Dimensionen des Verschwindens kommt außerdem auch die ältere Tochter von Silvia Schulze zu Wort. Sie spricht dort von einer neuen SIM-Karte, die sich ihre Mutter bestellt hätte. Das Päckchen mit dieser SIM-Karte soll noch ungeöffnet auf dem Tisch gelegen haben, als sie nach dem Verschwinden der Familie im Haus der Schulzes gewesen sei. Diese SIM-Karte wäre also zumindest mal erklärungsbedürftig und könnte unter Umständen auch relevant sein. Dazu sagt Jan Krüger.
Also das ist eine Information, die uns nicht vorliegt. Ob das eine Relevanz haben könnte, kann ich so nicht beurteilen. Schlichtweg, wir wissen davon nichts.
Heißt also, auch darüber hat anscheinend niemand mit der Polizei gesprochen oder es ist in den Unterlagen ganz einfach nicht vermerkt worden. Wäre beides extrem unglücklich, sage ich einfach mal. Dass der Krankenhausaufenthalt von Miriam Schulze etwas mit dem vermuteten Doppelmord zu tun haben könnte, wird ebenfalls immer wieder diskutiert. Auch an diesen Spekulationen ist nichts dran, sagt Krüger. Er begründet das wie folgt.
Natürlich haben wir versucht, die Tage zu rekonstruieren und nachzuvollziehen, was geschehen sein könnte. Wir haben dann diesen Krankenhausaufenthalt eben auch ermitteln können. Sie ist am 18. Juli wieder entlassen worden von dort. Da ging es um eine Erkrankung, die eben beobachtet werden sollte für ein paar Tage. Nichts Dramatisches oder auch nichts, was uns jetzt für die weiteren Ermittlungen hat aufhorchen lassen. Und letztendlich ist sie dann aber einfach, weil es ihr immer noch nicht gut ging, die letzten Tage vor den Ferien zu Hause geblieben, von den Eltern also quasi krank entschuldigt worden.
Jan Krüger spricht hier von einer internistischen Sache, die aber eben nicht gravierend gewesen sei. Marco Schulze selbst war am Tag der Tat auch nicht bei der Arbeit. Ich hatte das beim letzten Mal ja angedeutet. Er hatte gerade eine Hand-OP hinter sich. Wie lange die allerdings zurücklag und ob er dadurch möglicherweise eingeschränkt war, kann ich euch nicht sagen. Dann wären da noch die Spekulationen, ob Mutter und Tochter nicht vielleicht einfach durchgebrannt sind und ihrerseits alles inszeniert haben, einschließlich Mord an Marco Schulze.
Das schließen wir so weit aus, als dass wir ja auch durch die Beobachtungen der Zeugin und alles, was wir an Spuren gefunden haben im Bereich des Seppenser Mühlenteiches, dazu kommen, dass dort etwas passiert sein muss und dass auch die Entwicklung über den Tag dagegen spricht, dass Mutter und Tochter ihrerseits aktiv geworden sind und sich abgesetzt haben. Von daher ist diese Variante auszuschließen. Eine theoretische Restwahrscheinlichkeit bleibt, weil wir natürlich den letzten Beleg nicht haben.
Fakt ist aber, dass es aus Sicht der Polizei keine Anzeichen dafür gibt, dass Marco Schulze von einem Dritten umgebracht worden ist. Und alleine das spricht hier sehr, sehr deutlich gegen dieses Gerücht. Dass Silvia und Miriam noch leben, ist aus Sicht der Ermittler unwahrscheinlich, aber zumindest mal nicht komplett ausgeschlossen.
Nachdem der Leichnam von Marco gut eine Woche später gefunden wurde und wir nach allem, was dort zu ermitteln war, zu dem Schluss gekommen sind, dass er sich selbst getötet hat und dort keine Mitwirkung Dritter irgendwie erfolgt ist, hat das die Hypothese des Doppelmordes mit anschließender Selbsttötung bekräftigt. Tatsächlich müssen wir ja aber sagen, wenn wir alle nüchternen Fakten auf den Tisch legen, ist theoretisch nicht ausgeschlossen, dass Silvia und Miriam auch heute noch leben und sich auf welche Weise auch immer einfach abgesetzt haben und Marco Schulze sich dann suizidiert hat, aus welchen Gründen auch immer. Also diese Wahrscheinlichkeit gibt es theoretisch, aber wir sind viel stärker bei der Variante, dass er den Entschluss gefasst hat, seine Familie komplett auszulöschen, seine eigene Person eingeschlossen. Denn nicht umsonst hat er sich für diesen Suizid eine sehr unangenehme Art und Weise ausgesucht, die aber darin begründet sein mag, ohne fremde Hilfe dafür zu sorgen, dass der Leichnam möglichst für immer verschwindet.
Eine Frage, die in diesem Zusammenhang auch immer wieder auftaucht: Warum fährt Marco Schulze die 20 Kilometer nach Lauenburg und nimmt nicht die Brücke in Geesthacht, die ja doch deutlich näher dran liegt an Drage? Das hat laut Polizei wohl zum einen damit zu tun, dass es an der Brücke in Geesthacht eine Staustufe gibt. Außerdem sind die Gezeiten hier noch relativ stark. Das beides ist bei Lauenburg nicht der Fall und außerdem gab es damals eben an der Brücke in Lauenburg die besagte Baustelle, sodass der Betonklotz zum Beschweren ja quasi auch schon vor Ort war. Es gibt in Drage einen weiteren vermissten Fall. Da geht es um einen 28-jährigen Zimmermann, der im Oktober 2007 verschwunden ist. Helge Matthies ist das. Der ist damals mit seinem Auto weggefahren und bis heute weiß tatsächlich niemand wohin. Dass es hier einen Zusammenhang gibt, schließen die Ermittler der Polizeiinspektion Harburg aus. Und gleiches gilt auch für den Mord an Ulrich Sattler im Juni 2012.
Der Vermisstenfall Matthies ist natürlich auch damals thematisiert worden, auch in der Öffentlichkeit, weil er eben noch präsent ist und weil es eben auch nach wie vor ein Vermisstenfall ist. Aber wir haben da keinerlei Zusammenhänge oder Parallelen und der zweite Fall spielt auch überhaupt keine Rolle in unserem Verfahren.
Das liegt auch daran, dass es nur wenige Parallelen zwischen Ulrich Sattler und Marco Schulze gibt. Beide sind tot aus der Elbe gezogen worden und beide waren mit Zusatzgewichten beschwert. Im Fall Ulrich Sattler ist es allerdings nachweislich Mord gewesen und bei Marco Schulze gibt es eben keine Anhaltspunkte für einen Mord. Ich will das an dieser Stelle nicht nur nebenbei abhandeln. Ich gehe davon aus, dass viele den Fall Ulrich Sattler nicht oder zumindest mal nicht im Detail kennen. Ulrich Sattler ist im Juni 2012 tot aus der Elbe gezogen worden. Ein Angler hat die Leiche damals bei Hamburg-Morfleet entdeckt. Der 43-Jährige ist damals in eine Segelplane eingerollt und mit Kabelbindern verschnürt worden. Außerdem hatte er eine Umhängetasche am Körper, die mit mehreren Steinen gefüllt war. Todesursache war damals ein Kopfschuss, also auch ein komplett anderes Bild als bei Marco Schulze. Allerdings hatte auch Ulrich Sattler Arbeitshandschuhe an. Dieser Fall, der bei der Polizei in Hamburg liegt, ist bis heute ebenfalls ungeklärt. Und damit direkt wieder zurück zum Fall der Familie Schulze. Der liegt momentan als Vermisstenfall bei der Polizeiinspektion Harburg und wird dort auch regelmäßig überprüft, sagt Jan Krüger.
Dieser Fall treibt uns ja in der Form um, dass wir immer wieder mal reinschauen, um einfach nochmal zu gucken, ob man heute etwas anders bewerten würde als vor nun fast 8 Jahren. Und tatsächlich gibt es ja auch ganz vereinzelt Hinweise und wenn solche Hinweise eingehen, werden die natürlich auch immer sofort bewertet und man schaut dann, ob sich daraus weitere Ermittlungsarbeiten anschließen oder eben auch nicht.
Heißt also konkret, die Polizei im Landkreis Harburg gibt diesen Fall auch immer mal wieder an Kolleginnen und Kollegen, die damals eben noch nicht im Haus waren und die eben nicht von Anfang an diesem Fall gearbeitet haben. Ganz einfach, um immer mal wieder einen neuen, frischen Blick auf den Fall zu bekommen.
Denn diese Vermisstensache verjährt ja nicht. Das heißt, wenn wir neue Anhaltspunkte gewinnen, dann gehen wir denen natürlich auch nach. Und das meinte ich gerade, also ein Hinweis ist ja erstmal oft sehr vage und die müssen natürlich dann bewertet werden hinsichtlich der Plausibilität, hinsichtlich der Frage, ob das überhaupt weiter nachvollziehbar ist oder nicht. Aber wenn wir solche Hinweise haben, die das erforderlich machen, dann wird das auch passieren.
Und da es im Laufe der Jahre wohl immer wieder Situationen gegeben hat, wo die Polizei nach eigenen Angaben erst deutlich später von Zeugenhinweisen erfahren hat, gibt's an dieser Stelle nochmal den Aufruf, sollte jemand von euch irgendwas zu diesem finsteren Fall sagen können, dann meldet euch bitte direkt bei der Polizeiinspektion Harburg.
Die Telefonnummer ist die 04181 2850.
Das Ganze geht natürlich auch per Mail und zwar an hinweis@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de. Den Kontakt zu den Ermittlern packe ich euch aber wie gewohnt in die Shownotes. Und das soll's für heute gewesen sein. Ein Fall, der nach wie vor sehr, sehr viele Fragen aufwirft und wo, ja, nicht alles optimal gelaufen ist. Woran das gelegen hat, das will ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Es ist aber natürlich bitter, dass viele Zeugenaussagen die Polizei erst mit deutlicher Verspätung erreicht haben und ganz offensichtlich es immer noch Menschen da draußen gibt, die etwas gesehen haben wollen und die Polizei dazu sagt, uns hat da bisher keiner was zugesagt. Von daher hier nochmal meine ganz ausdrückliche Bitte, wenn euch was aufgefallen ist und ihr Infos für die Polizei im Landkreis Harburg habt, dann meldet euch da bitte. Und dann verrate ich euch auch gleich direkt, wo uns unser nächster Fall hinführt. Es geht nach NRW, ins Rheinland, um ein bisschen genauer zu sein. Im Oktober 1991 wird ein 16-jähriges Mädchen überwältigt, vergewaltigt und getötet. Seit 31 Jahren ist dieser Fall mittlerweile ungeklärt. Die Polizei hat den Mord aber vor ein paar Monaten nochmal neu unter die Lupe genommen und tatsächlich auch schon erste Maßnahmen getroffen. Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr also in 2 Wochen auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Liebe, alles Gute euch. Glück auf!
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.